Es war im Jahr 1967 im Juli, da ging ein Beben durch die Popwelt. Zwei 18-jährige Australier stürmten in Begleitung ihres 21-jährigen Bruders die Charts. Und das klang damals so.
In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones?
Die Bee Gees mit dem Titel New York Mining Disaster 1941. Das war damals der kommerzielle Durchbruch. Eine sagenhafte Bilanz von 220 Millionen Tonträger steht am Ende dieser Karriere von den Bee Gees. Udo Dahmen, Leiter der Mannheimer Popakademie. Warum hat dieser düstere Titel über ein Grubenunglück damals so gezündet?
Ja, man muss das natürlich von einem gewissen Hintergrund sehen, nämlich dem Hintergrund der Beatles auf der einen Seite, weil dieser Song sich auf eine gewisse Weise an das angelehnt hat, sowohl textlich als auch inhaltlich, musikalisch, was die Beatles in den letzten 3 Jahren vorher zelebriert haben. Eigentlich beginnen mit Rubber Soul, Revolver und Sgt. Pepper's eine Geschichte, die erzählt wird, die eigentlich sehr traurig ist. Es geht um ein Grubenunglück und es geht vor allen Dingen darum, dass einige Bergwerksleute eingeschlossen sind und einer von denen zieht ein Foto seiner Frau heraus, um es seinen Kollegen zu zeigen, bevor man möglicherweise eben dann doch nicht mehr gerettet wird.
Das ist der Inhalt vom Text von diesem Song, aber schauen wir nochmal auf die Bee Gees dieser frühen Jahre. Was machte sie aus? War das tatsächlich ursprünglich eine Beatles-Plagiatsband?
Nein, natürlich überhaupt nicht. Interessant ist, dass die Bee Gees mit ihren Eltern ausgewandert sind nach Australien, später wieder zurückgekommen und genau in diesem Jahr eigentlich erstmalig in England Fuß gefasst haben. Also nicht nur persönlich, sondern auch musikalisch. Und die hatten bereits eine kleine Karriere in Australien gemacht und dann auch dieses Album, was wir da haben, auf dem New York Mining Disaster 1941 erschienen ist, als Bee Gees First bezeichnet. Das war aber tatsächlich schon das dritte Album.
In welchem Alter haben die denn angefangen?
Ja, das war schon im sehr frühen Alter. Da waren sie wirklich noch sehr jung, also unter 10 tatsächlich, wo sie schon angefangen haben, in einer Kinderband eigentlich schon zusammen Musik gemacht haben. Und die waren ja alle um die 20 Jahre, als dann auch New York Mining Disaster 1941 aufgenommen wurde.
Nun ist ja auffällig schon zu dieser Zeit dieser Falsettgesang, den die Bee Gees damals schon zelebriert haben. Wie ungewöhnlich ist das?
In der Tat gab es nicht so viele Beispiele. Natürlich haben die Beatles oder die Searchers und andere Bands in der Zeit auch gerne mit Kopfstimme, vor allen Dingen in den Harmoniegesängen gearbeitet. Aber dies zum Markenzeichen zu machen, das war neu. Und dafür war vor allen Dingen Robin Gibb verantwortlich, einer der drei Brüder. Und damit konnte dann auch der Durchbruch gelingen, weil das ein Markenzeichen wurde für die Bee Gees bis in ihre Hochzeiten und auch später die Hochzeiten, die sie dann in den 70er Jahren erlebt haben, ausgerichtet, zum Beispiel mit Stayin' Alive.
Reden wir gleich noch drüber. Robin Gibb, das war dieser ganz schmale Bruder, ist inzwischen auch schon nicht mehr am Leben. Nun ist bei diesem Album, auf dem sich New York Mining Disaster 1941 findet, auch ein Deutscher beteiligt, nämlich Klaus Voormann. Der hat damals das Cover gemacht. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das Interessante in der Person von Klaus Voormann ist ja, dass er Bassist ist und damals auch bereits war, in England, in London gelebt hat und war der Bassist der Manfred Mann Band und später in John Lennons Plastic Ono Band, aber gleichzeitig auch ausgebildeter Grafiker und Designer. Und der hatte ja für die Beatles bereits das 1965 erschienene Revolver-Album gesigned, also das Cover gemacht, und war durchaus auch über die ganze Zeit hinweg gleichermaßen mit seiner Basskarriere ein gefragter Grafiker für Coverentwürfe.
Wie ist der denn zu den Bee Gees gekommen?
Ja, das hatte ganz stark mit dem Management zu tun, weil die Bee Gees zu Anfang in Brian Epsteins Management gelandet sind, nämlich dort mit dem Neuzugang damals Robert Stigwood, der im Grunde als Praktikant und als junger Manager dazugestoßen ist. Und das war natürlich ein Pool von sehr vielen unterschiedlichen Talenten, die auch Brian Epstein an sich hat binden können. Und dazu gehörte eben auch Klaus Voormann.
Nach dem Titel New York Mining Disaster ging es steil bergauf mit den Bee Gees. Die Bee Gees waren kommerziell irre erfolgreich, aber Kritik und sogenanntes Fachpublikum fanden die nicht so doll. Da hieß es, die Texte seien zu flach. Inwiefern stimmte das?
Ja, natürlich war das immer eine Band, die sehr stark dem mainstreamigen Pop-Zusammenhang entsprochen hat. Und natürlich muss man dabei auch immer sehen, dass die drei Sänger eben sich auch ganz bewusst dafür entschieden haben, in so einem Zusammenhang zu arbeiten. Aber, und das war auch für mich die Entscheidung, New York Mining Disaster 1941 zu nehmen, weil hier handelt es sich tatsächlich ja um eine sehr interessante Geschichte, die durchaus Tiefgang hat und die Bee Gees von einer anderen Seite zeigt.
Es folgten dann ein großer Knall zwischen den einzelnen Musikern der Band. Die Band hat sich getrennt, dann gab es eine Reunion und dann kam, Sie haben das schon angedeutet, in den 70ern ein komplettes Revival. Die Band hat sich völlig neu erfunden und surfte dann auf der Disco-Welle. Saturday Night Fever, wir erinnern uns, zum Film mit John Travolta. Das wurde zum größten Erfolg der Bee Gees überhaupt. Diese Musik hat damals total gespalten. Also in den Wohngemeinschaften damals durfte man sowas nicht auflegen. Das kam in den Giftschrank oder in den Müll. Aber ansonsten lief das rauf und runter. Wie bewerten Sie diese Musik heute?
Ja, man muss das natürlich in der Rückschau anders bewerten als damals zu der Zeit. Natürlich ist es absolut mainstreamiger Pop, aber es ist gleichermaßen genial produziert, komponiert und am Film entlang aufgezeigt. Interessant ist ja, das war auch Robert Stigwood, der dies an die Bee Gees herangetragen hat, als sich das Management mit dem Gedanken getragen hat, einen solchen Film zu machen. Und interessanterweise ist es den Bee Gees gelungen, die entscheidenden Kompositionen im Grunde in Frankreich in einem Studio in einem Wochenende zu schreiben und sich dabei völlig neu zu erfinden. Und ausgerichtet hat man sich natürlich an der damals bereits wieder abflauenden Disco-Welle, aber auch an den R&B-Originalen der damaligen Zeit. Denken wir an Earth, Wind & Fire und andere Bands, die eigentlich so für sie die Formel geliefert haben, wie man solche Dinge produzieren kann. Und da spielte bei Earth, Wind & Fire zum Beispiel der Falsettgesang eben auch eine sehr große Rolle. Und das haben die Bee Gees auf der einen Seite kopiert, diesen Stil, aber dabei auch eine völlig eigene Farbe erfunden und mit den Songs eigentlich auch das Storyboard für den Film mitentwickelt.
Inzwischen sind die Bee Gees Vergangenheit. Zwei der Brothers, daher kommt ja dieser Name, Bee Gees, sind nicht mehr am Leben, nämlich Robin und Maurice. Barry ist der Einzige, der noch am Leben ist. Wie ist es zu Ende gegangen mit den Bee Gees?
Ja, irgendwann damals, als Morris, das war der erste, der seinerzeit verstorben ist, als dies passierte, haben die beiden Brüder beschlossen, dass die Band in der Form nicht weiter existiert, weil nur zu dritt, so hat man argumentiert, sind wir die Bee Gees und hat dann Solokarrieren bestritten. Wie Sie schon sagten, Barry ist der Einzige, der noch lebend ist, aber 2018 ist er zum Ritter geschlagen worden in England und denke ich auch wohlverdient.
Udo Dahmen, Leiter der Mannheimer Popakademie, über die Bee Gees und ihren ersten großen Hit New York Mining Disaster 1941. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch.